Leben lernen.
Leben lernen? Wo und wie lernen wir leben?
Ein Podcast mit Elsbeth Kossmeyer
und Benedikt Weingartner.
Liebe Elsbeth, ich grüße dich.
Hallo Benedikt.
Im Leben wollen wir über uns selbst bestimmen. Wir wollen unser Leben selbst in die Hand nehmen. Wir wollen wissen, ja, wie wir es gestalten können und selbstverantwortlich und selbstbestimmt sein. Ist das auch beim Lernen anzuwenden? Also gibt es selbstverantwortliches Lernen?
Ja, lieber Benedikt, da haben wir uns schon wieder ein heißes Eisen vorgenommen.
Okay.
Weil du hast beides gleichzeitig gesagt, Selbstbestimmung und Selbstverantwortung. Und ich bemerke, sowohl in der Politik als auch in der Schule, als immer wieder in der Gesellschaft, man wünscht sich intensivst die Selbstverantwortung der BürgerInnen, der SchülerInnen und fordert das immer ein und jammert sehr darüber, dass das nicht mehr da sei. Ja, sozusagen spätestens seit Kant, der mündige Bürger, ist immer noch nicht so verwirklicht, wie man sich das vorstellt. Das ist also eine ständige Jammerei, dass es fehlt an der Selbstverantwortung. Und nicht nur ich bin der Meinung, es ist auch, steht auch immer wieder in verschiedenster Fachliteratur, dass Selbstverantwortung nur Hand in Hand funktioniert mit Selbstbestimmung. Also wenn Vorgaben sind, ist es egal, ob im Staat oder in der Schule, und man wünscht sich von den Menschen, erfülle diese Vorgaben in Selbstverantwortung, dann kann natürlich sein, dass dem Widerstand Tür und Tor geöffnet ist oder dass sich wer überhaupt nicht schert, soll der sagen, was er will. Ja? Wenn nicht gleichzeitig dafür gesorgt wird, dass die Menschen, die mündig handeln sollen, dies auch tun, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, dürfen, dass auch ein Gutteil aus ihnen selbst herauskommen darf, weil auch Selbstbestimmung ermöglicht wird durch die Art, wie die Aufgabe zu gestalten ist. Ja?
Also ich glaube, dass da an den Begriffen, wir uns die Begriffe noch genauer anschauen müssen. Ich unterstelle einmal, dass vielleicht mit Selbstbestimmung, Selbstverantwortung oder verantwortlich wir unterschiedliche Vorstellungen haben. Und wie das dann jeweils anzuwenden ist, ob zum Beispiel eben im Bereich beim Lernen, sagen wir eben ganz konkret in der Schule, wie da Selbstverantwortung möglich ist, von den Vorgaben her, von der Erwartung und so weiter. Grundsätzlich, und das jetzt so noch eingeschoben, glaube ich, dass unsere Gesellschaft und unsere Liberalisierung gibt ja dem Menschen mehr und mehr Raum. Das ist ja unsere Entwicklung, dass wir selbstbestimmt sein dürfen, dass der Staat auch, und die Europäische Union spricht da auch von der Freiheit, also der Mensch hat die Freiheit, über sich selbst zu bestimmen. Und er hat nicht nur die Freiheit, sondern er hat das Recht auf Freiheit. Und das haben wir ja in unserer Erwartung, in unserem Verständnis von Staat, von Gesellschaft. Manchmal wird es halt missverstanden und mehr auf ja, Egoismus und Egozentrik reduziert. Das heißt, ich zuerst und alles für mich. Ja, und ich darf alles erwarten, weil ich bin ja, ich überzeichne jetzt, die arme Bürgerin oder der arme Bürger und der Staat hat gefälligst mir ja alles zu geben. Aber das ist jetzt wieder ganz ein anderes Thema, aber es denkt in die Richtung. Also dieses Bedürfnis, ich habe Kontrolle über mein Leben, und da ist jetzt eben die Frage, wie das im Hinblick auf das Lernen ist. Und wenn wir uns ganz konkret die Schule anschauen, dann würden viele Menschen wahrscheinlich sagen, tja, das System Schule, das System Lernen in der Schule sieht einmal vom Grundsatz her Selbstverantwortung, Selbstbestimmung beim Lernen nicht vor, weil es ist eine Vorgabe.
Ja, es sieht wenig vor, aber das ist schade, weil was macht, wenn du an dich selber denkst, auch an dein Leben jetzt, was macht dir Motivation? Und das ist natürlich, wenn du dich bei einer Tätigkeit selber spürst, wenn du das merkst, was in der didaktischen Literatur Selbstwirksamkeit heißt. Also es kommt aus dem amerikanischen Bandura Self-Efficacy. Also ich spüre, dass das von mir kommt. Ich habe etwas geleistet.
Ich will das.
Ich will das, genau. Mhm. Und wir haben ja, das werden wir auch immer wieder sagen, oder ich werde das immer wieder sagen, dass das natürlich nur geht, wenn ich auch selber zum Beispiel meinen Beitrag leisten kann. Das heißt, ein Wort, was da noch dazu kommt, sicher auch insgesamt im politischen Kontext, der mehr der deine ist, Benedikt, das wäre die Partizipation, die Mitbestimmung. Mhm. Ja? Du hast zuerst von der befürchteten Egozentrik gesprochen. Ja, ich bestimme mein Leben und niemandem geht das etwas an. Und ob der Staat jetzt das Nikotin verbietet, das ist falsch. Mhm. Ja, das bestimmt.
Das ist ein Eingriff in meine persönlichen Rechte. Eine Bevormundung.
Ja, das ist natürlich wieder extra zu diskutieren. Ja, denn das möchte ich schon sagen jetzt als Pädagogin. Selbstbestimmung kann eigentlich nur funktionieren, auch wenn die Strukturen klar sind. Mhm. Ja, jetzt wenn ich jetzt auf ein primitives Beispiel in der Schule gehe, wenn jede Note ein Schicksalsschlag ist sozusagen, weil die Lehrerin sich etwas oder der Lehrer ausdenkt und entweder er mag mich oder er mag mich nicht oder in Deutsch kannst du sowieso nichts lernen, weil das hängt nur von dem ab, was dem Lehrer oder der Lehrerin gefällt. Das ist ja alles, ich sage jetzt einmal, krank. wenn ich überhaupt nicht mitbestimmen kann, weil ich gar nicht weiß, wie es zu meiner Note kommt, weil das sowieso, das ist so ein sehr krasses Beispiel, das aber immer noch aktuell ist. Mhm. Und von den Vorgaben her, jetzt sind wir wieder bei den staatlichen Vorgaben, sprechen wir schon mindestens 10 Jahre, na, wenn nicht 20 Jahre, von transparenter Leistungsbewertung. Ja. Das wäre so eine erste wichtige Grundlage, da sind wir noch gar nicht beim Lernen angelangt, ja, wo ich da mitreden kann oder partizipieren, wo ich mit meinen eigenen Bedürfnissen nachgehen kann, sondern da meine ich nur dort, wo ich meiner Meinung nach das Menschenrecht habe, ja, also wirklich das Recht habe zu wissen, was macht im Fach XY aus, dass ich ein befriedigend bekomme und so weiter.
Aber das ist halt die Leistungsbewertung und schon die Beurteilung, also das Feedback. Hast du deine Lernziele und Kompetenzen erfüllt? Aber ein Schritt noch weiter zurück, also zu dem, was ich überhaupt lerne. Ich habe, wie du das jetzt gerade so ausgeführt hast, sind in mir Bilder hochgekommen und die Vermutung, weiß nicht, ob wir uns darauf einigen können, ein junger Mensch, der in die Schule kommt, in die Volksschule, hat ja eigentlich keine Wahl. Der wird ja, es gibt die Schulpflicht Und da steckt wirklich das Wort Pflicht drinnen. Das heißt, er ist auch verpflichtet zu lernen.
Ja.
Es ist schon klar, es ist ein Angebot, weil man möchte ja jedem Menschen die Möglichkeit geben, dass er sich fördern kann, dass er gefördert wird, dass er eben lernt, dass er aufs Leben vorbereitet wird. Also, aber trotzdem, ich denke, da in diesem Alter hat man gar nicht jetzt im Großen, in der großen Frage eine Mitbestimmung. Vielleicht kommt es dann später, Mitbestimmung könnte es ganz entscheidend sein, indem ich zum Beispiel meine weitere Ausbildung entscheide, da habe ich natürlich ganz klar die Möglichkeit zu entscheiden und eine Mitbestimmung.
Also Benedikt, ich bin da ein bisschen strenger.
Okay.
Das ist mir zu spät.
Okay.
Vielleicht lohnt es sich einmal hinzuhören, was so 18-Jährige sagen, was sie gerne tun möchten einmal. Und 90% von ihnen, so ist meine Erfahrung, wissen es nicht.
Mhm.
Also offenbar müsste man schon viel früher einen Zugang bekommen zu dem, was Schülerinnen und Schüler oder Lernende generell in ihrer eigenen Persönlichkeitsentwicklung anhand der Aufgaben, die sie bekommen, anhand des Lernens erkennen, wo ihre Stärken sind,
mhm,
wo sie lieber einen Umweg machen, weil sie das nicht so, weil ihnen das nicht so liegt. Und das hängt alles zusammen mit Selbstbestimmung und Selbstverantwortung, dass ich erkenne, was ich da genau mache, und dann kann ich später auch leichter eine Entscheidung treffen. Und ich finde nicht, dass sich in der Volksschule sozusagen lerne, ja, dass ich einfach alles tue, was da kommt, mhm, weil ja, ich eh da nicht mitreden
darf. Es braucht ja die Motivation.
Ja, und da muss ich wissen, was zum Beispiel auch schon in der Volksschule gibt es eine bestimmte Pädagogik oder sagen wir so, es gibt bestimmte Lehrende, die sich, nehmen wir jetzt das Beispiel Schreiben, von Textsorte zu Textsorte durchhandeln und das ist so, jetzt kommt die Nacherzählung dran, jetzt kommt die Bildgeschichte dran und es werden Methoden verabsäumt, die das Kind verstehen lassen, was es denn da macht und was es, dass ein Bild zum Beispiel, ja, wenn ich ein Bild anschaue, dass das Bild was macht mit mir und das mit meinem Banknachbarn oder mit meiner Mitschülerin, dass das Bild wieder ganz was anderes macht und dass es sich lohnt, darauf zu kommen, dass Bilder sprechen können.
Mhm.
Ja? Und dann lasse ich ein Bild zu mir sprechen und versuche, so wie ich es halt kann. Ich kann noch nicht viele Wörter, ich kann noch nicht viele Sätze, aber ich kann vielleicht mit Smiley, mit auch mich bildhaft ausdrücken und die Wörter einbauen, die ich kenne. Aber ich kann selbstbestimmt meine Ideen zu einem Bild, was es zu mir sagt oder was ich zu ihm sage, was ich dabei fühle, das kann ich irgendwie ausdrücken.
Mhm,
und dann macht auch wieder eine Bildgeschichte einen Sinn.
Mhm.
Dann wird es etwas Persönliches. Und merkst du, dann bin ich weil du zuerst gesagt hast, vom Definieren her, aber spürst du, Benedikt, dass ich da viel mehr in der Selbstverantwortung und in der Selbstbestimmung bin.
Also, absolut, aber du beschreibst ja gerade sehr, auch durch in der Verantwortung der Methodik der Lehrenden, wie sie dann natürlich auch dem Kind oder der Schülerin vermitteln und auch den Raum geben, da auf die Spur zu kommen und das zu lernen, nur auch vielleicht auch zu verstehen, warum ich es lerne. Das ist ja ein konkreter Aspekt. Ja. Ich war dann noch auf einer Metaebene darüber, nämlich das Schulsystem. Und ich höre das aber, oder auch aus meiner eigenen Erinnerung, ich habe natürlich keinen Einfluss gehabt, wie sich die Stundentafel gestaltet, was ich lerne. Und würde jetzt einmal, vielleicht sind wir da einig, grundsätzlich einmal das Bildungsangebot, wenn ich von der Schulpflicht rede, da gibt's wenig Selbstbestimmung, Mitbestimmung und Verantwortung. Weil das eine Vorgabe ist. Also du seufzt da, bist du da auch nicht
dabei. Ja, nein, da mag ich schon wieder widersprechen. Oder sagen wir, differenzieren. Die Vorgabe, nehmen wir mal an, des Lehrplans, die ist ja okay. Sie gibt Struktur. Und ich habe in der Gestaltpädagogik gelernt und das war mir am Anfang wirklich ein Dorn im Auge, weil ich es nicht verstanden habe. Aber das hat so mein Lehrtherapeut immer gepredigt, je mehr Selbstverantwortung, je mehr Selbstbestimmung, umso mehr Struktur.
Und, was heißt das?
Und ich bin ja kein Freund von Strukturen und so. Ich habe keine Freundin, ich möchte das gern aufbrechen. Oder so. Aber es stimmt natürlich. Ja? Der Lehrplan gibt eine Struktur. Aber was dann gemacht wird, das ist dann in der Aufgabe der Lehrenden, die dann schauen müssen, welche Kompetenzen mit den Strukturen innerhalb dieser Strukturen vermittelt werden sollen. Und auf einmal, wenn man dann so ernsthaft darüber nachdenkt, hat man nicht mehr die ganze Methodenfreiheit. Ja, weil die Kompetenz, dass ich, wenn ich bei dem Vorigen bleibe, dass ich einen Zugang habe zu Bildhaftem, das sind ja auch Zeichen und nicht nur künstlerische Bilder, die kann ich natürlich nicht durch Predigen erreichen, durch ich sage genau, was geht und du machst es mit einem anderen Vorzeichen nach oder irgendwie so, sondern ich sage mal, Selbstbestimmung, Selbstverantwortung brauchen auch offene Aufgaben. Weil wie soll eine Schülerin selbst bestimmen? Ich kann natürlich schon sagen, und das passiert ja auch, die nächsten 5 Seiten im Buch sind von mir aus von einer Gruppe zu erarbeiten und die Essenz ist dann zum Beispiel vor der Klasse vorzutragen, auch für alle anderen. Das ist eigentlich eine wahnsinnige Aufgabe, die in Wahrheit ein No-Go ist. Ja, dass man so eine Chance zur Selbstbestimmung vertut, mit dem, dass man in Selbstbestimmung tun muss, was der Lehrer sagt. Ja?
Und es aber ist, das meine ich ja genau mit der Diskrepanz,
ja.
Den Vorgaben entsprechend, weil ich meine, grundsätzlich wird uns ja vorgegeben, auch durch das Bildungssystem, durch das Bildungsangebot.
Ja, das ist die Struktur.
Das ist die Struktur. Und jetzt kommen wir eben, und ich verstehe es, was du meinst und beschreibst, genau zu dem Schritt, die Struktur, das Angebot ist ja das eine, aber Lernen passiert ja dann auf einer anderen Ebene. Also eine provokative Frage. Wenn es beim Lernen Selbstbestimmtheit nicht gibt oder wenn es keinen Platz dafür gibt, wenn es nicht berücksichtigt ist im Lernprozess, dann kann Lernen gar nicht funktionieren?
Naja, es funktioniert halt so, wie es jetzt vielfach funktioniert. Lernen ist furchtbar, das Leben beginnt erst, wenn ich die Schultüre hinter mir zugemacht habe und wieder draußen bin.
Meine Pflicht erfüllt habe.
Genau, es interessiert mich nur, was der Lehrer will. Oder wenn sie zu mir gesagt haben, meine Lernenden, was genau muss ich können, dass ich der Vierer ausgeht? Ja, also man lernt für die Note, man lernt im besten Fall in der Volksschule noch für die liebe Lehrerin. Ja. Aber wie kann Unterricht sein, dass ich für mich lerne, selbstbestimmt? Und nur das macht Motivation und letztlich macht nur das Lernerfolg. Ne? Mhm. Wenn man sich jetzt überlegt, was wäre die Alternative, ja, weil die Lehrerin meint es sehr gut, die sagt, ich lasse die Schülerinnen und Schüler selbstbestimmt und selbstverantwortlich den Stoff erarbeiten.
Ja. Klingt gut.
Ja, aber wo jetzt erst, darüber ja, ja. habe ich ja geschimpft.
Genau,
ja,
die Umsetzung.
Weil das ja nicht die Aufgabe der Lehrerin ist, oder die Aufgabe der Schülerin, genau das zu sagen, was die Lehrerin hören will. Und es ist eine keine gute Methode. Aber die Alternative wäre, dass die Lehrerin eben in ihren Fähigkeiten einen Stoff schmackhaft darzulegen, ihren Vortrag hält, ja, über irgendein Thema, das kann, sagen wir mal, Sturm und Drang als Literaturepoche im 18. Jahrhundert. Ich nehme jetzt bewusst etwas Weltfremdes, scheinbar Weltfremdes. Und sie erzählt, worum es da gegangen ist, was offenbar den Menschen ein Anliegen war, vor allem den Jungen, die diese Bevormundung des Staates nicht mehr mochten. Und dann legt sie meinetwegen 5 spannende Texte vor zu diesem Thema. Ja, einen Widerstandstext oder von mir aus diesem Bürgertext da vom Schiller, festgemauert in der Erden, da die Bürgschaft, ja, so richtig der Lob des Bürgertums, das Lob des Bürgertums, egal was, 5 Texte. Und dann sagt sie, jede soll sich jetzt bitte, ich habe diese 5 Texte dahergehängt, einen aussuchen, der sie am ehesten interessiert und an dem sie verstehen möchte, worum es im Sturm und Drang ging. Dann ist das eine Aufgabe, die sehr vertiefend ist für den Stoff, wo die Lernenden sicher viel lernen, aber da arbeiten sie dann selbstbestimmt und auch selbstverantwortlich, wenn es dann zum Beispiel darum geht, zu diesem Text auch einen, was weiß ich, 400 Wörter Kommentar oder das ist im Management der Lehrerin, zu verfassen, damit alle anderen auch Zugang zu diesem Text haben können.
Und natürlich dann wahrscheinlich mit methodischen Fragen, wie siehst du das? Was hat das für eine Bedeutung für dich? Ist es anwendbar für deine Lebensrealität oder für dein Denken? Genau. Wie ist dein persönlicher Zugang? Und das hat natürlich sehr viel eben mit Selbstbestimmten, weil ich dann damit arbeite und das hat die Wirkung.
Ja.
Mir gefällt das einfach das konkrete Beispiel gut, weil wir das konkret anschauen können. Und wie du das beschrieben hast, ist schon ein wesentlicher Aspekt, mit dem hast du angefangen, nämlich mit der Transparenz. Also die Lehrkraft, die Lehrende sagt, worum es eigentlich geht. Ja. Und ich unterstelle jetzt einmal, dass das im Lernangebot in der Schule oft nicht passiert. Wir haben Mathematik, wir haben Physik und wir gehen einfach im Stoff weiter. Und es wird eigentlich übersehen, zu kommunizieren, zu sagen, womit beschäftigen wir uns heute? Eine vollkommene Logik, aber, und das hat auch was mit Selbstbestimmtheit zu tun, dass ich weiß, worum es jetzt geht. Also ich kann es nicht beurteilen, hast du mehr Erfahrung, wie das in der Schule im Unterricht einzeln ist, ob Lehrende daran da Obacht haben, dass sie das transparent auch sagen, auch erklären. Und daran knüpft sich ja nicht nur, das klingt ja banal zu sagen, was machen wir heute, sondern es kommt natürlich dann noch ein wichtiger Aspekt dazu, warum machen wir das?
Wir haben diesen Begriff der Kernidee oder des Elementaren oder der Big Idea ja schon in einer anderen Folge besprochen. Aber es muss irgendwie herauskommen, die Bedeutung. Ja? Und ich finde nicht, dass es notwendig ist, dass Lehrende zuerst sozusagen den Schülern erklären, worum es geht. Sie müssen es in erster Linie für sich selbst wissen. Ja, wenn ich als Lehrerin mir das Buch durchlese, ich bleibe bei dem Beispiel über diese Epoche, Literaturepoche des 18. Jahrhunderts, da im Sturm und Drang, und dann gehe ich das halt Schritt für Schritt durch, wie es halt im Buch steht und die einzelnen Autoren und was haben die geschrieben und worum geht es in den Dramen, dann habe ich da selber keine Kernidee. Ja? Wenn ich aber in mir, ich rede jetzt nur als Lehrerin, entwickle, aha, das ist eine sehr spannende Epoche, weil da geht's um den Aufstand der Jungen gegen das Establishment. Und dann baue ich meinen Unterricht anders auf. Dann spüren die, wenn ich ihnen erzähle, was da los war, auch historisch los war, dann kriegen die vielleicht einen Bezug dazu und sind dann interessiert an einem einzelnen Text, an einem einzelnen Text. Natürlich mit, da habe ich ein lustiges Beispiel, also mit den Gedanken der Jungen. Ja? Ich habe dieses Beispiel mit Sturm und Drang auch selber schon durchgeführt in einer sechsten Klasse.
Also du sprichst aus der Praxis.
Ja, ja. Sonst würde ich es mir ja gar nicht zu sagen trauen. Also was ich über Schule rede, habe ich alles selber erlebt. Und habe einen Text von Gottfried August Bürger vorgelegt, Der Bauer an seinen durchlauchtigsten Tyrannen. Na, verstehen Sie es oder nicht, einige haben diesen Text gewählt und da kommt dann zum Beispiel die Passage vor, der Ritter im Goldenen, der Fürst im goldenen Kleide macht mir die Kindlein nackt. Weil es ist der Text, wie die von den Bauern also ausgebeutet werden. Ich bin auf die Idee gar nicht gekommen, aber ein lieber Schüler Dominik hat dann geschrieben, diese Textstelle habe ich mir ausgesucht, weil sie mussten sich ein paar Textstellen aussuchen, die sie ansprechen, weil das ist noch heute genauso. Und hat dann über den Missbrauch, er hat sich auf die Bischöfe bezogen, das war da gerade ein
Thema, ja.
Es hieß nämlich nicht der Fürst, Entschuldigung, es hieß, der Bischof im goldenen Kleide macht mir die Kindlein nackt, weil die Kirche so viel herausgezogen hat aus den Mitgliedern der Kirche. Ja. Und hat dann so seine Abhandlung gemacht, als Bezug zur heutigen Zeit, dass es da um diese Pädophilie in der Kirche geht. Naja, mit dem muss man halt dann umgehen als Lehrerin ja, und sagen, interessant, dass du auf diese Idee kommst, wäre ich gar nicht so drauf gekommen. Ich habe es eigentlich abstrakter und übergeordneter gesehen, aber du siehst es so, ja, und das ist gut.
Aber da ist natürlich von der Methode auch die Motivation. Das verstehe ich schon beim Arbeiten mit Texten, da wie du es beschrieben hast, ist natürlich klar, da kannst du nicht am Anfang sagen, so das ist jetzt Punkt 1, Punkt 2, ja. Punkt 3, genau das Ziel. Da geht es natürlich auch um, ja, auch vielleicht offene Lernziele oder ja. weil es liegt ja dann an deiner Selbstverantwortung, Selbstbestimmtheit, wo das hingeht und wie das ist. Ich habe nur zum Beispiel gedacht an ein anderes Fach, wenn du jetzt an Mathematik denkst oder an Physik, da ist vielleicht dann Transparenz manchmal hilfreich, weil es gibt Dinge, die man da lernt, um Fakten wissen, wo es gar nicht so sehr um die Emotion geht, sondern wo ich einfach Fakten bzw. Methoden, also Anwendbarkeit, Formeln lerne, verstehen soll und dann anwenden kann. Und da, denke ich, ist es dann auch hilfreich, eine Orientierung zu haben, was machen wir und warum machen wir das und wie ist die Anwendbarkeit.
Ja, und natürlich dann auch die Offenheit, wie gehst du damit um? Mhm. Ich meine, lassen wir die Kirche im Dorf. Ich kann nicht zu jeder Stunde und jedem Fach eine lange Übung machen, dass meine Lernenden begreifen, worum es genau geht. Aber manchmal geht es eben nur darum, zum Beispiel in Mathematik, wenn jetzt einfach Gleichungen mit zwei Unbekannten gelöst werden sollen, ja, Dann muss ich einmal erstens prinzipiell ein Bekenntnis oder ein Erkennen bei den Schülern aktivieren, irgendwann, ja, vielleicht jedes Jahr wieder mit einer Methode. Was glaubst du, kann die Mathematik dem Menschen geben? Ja, weil das ist ja auch, Mathematik ist ja auch für mich als Deutschlehrerin ein unglaublicher Ausdruck der Fähigkeit des menschlichen Geistes. Ja, ich brauche nicht mehr alles messen und ausprobieren. Ich kann auch Formeln anwenden, die jemand gefunden hat, und das berechnen einfach. Ja, also so, das wäre so die erste Kernidee. Aber so direkt konkret jetzt zu der Gleichung oder zur Gleichung noch dazu mit zwei Unbekannten zu finden, ist schwierig. Aber prinzipiell habe ich erkannt als Schülerin und Schüler,
es bringt mir was.
Es bringt was, ja. Und es hilft auch dann in der Technik, auch wenn ich später nicht Technik studiere, verstehe ich doch, was weiß ich, ob es jetzt um Statik geht bei einer komplizierten Brücke. Ich kenne mich halt als Staatsbürger ein bisschen aus. Es ist ja schließlich auch eine Frage der Kosten. Ja, manches ist halt unglaublich aufwendig.
Aber dein Versprecher mit der Statistik ist genauso auch
ja,
anwendbar,
weil
auch Statistik verstehe ich nur, wenn ich gewisse Grundvoraussetzungen der Mathematik habe. Aber eben, das ist ja der Punkt. Ich habe nur im Hintergrund, höre ich einfach viele Menschen, die sagen, ja, ich bin belehrt worden. Ja, und das ist natürlich ein Stück weit, trifft es schon zu, weil Wissensaneignung hat natürlich etwas damit zu tun, dass ich das ja nicht kenne. Ich weiß ja dann noch gar nicht, was ich lernen werde, soll, natürlich dieses Angebot habe. Aber ich verstehe dann weiter, wie du es ausgeführt hast, die Motivation, etwas draus zu machen aus dem Angebot. Das hängt dann schon auch davon ab, ob berücksichtigt wird, dass ich als Lernender auch eine gewisse, dass meine Selbstverantwortlichkeit, meine Mitbestimmung in einer gewissen Weise auch zumindest berücksichtigt ist, vorgesehen ist.
Es müssen meine Ideen, meine Thesen, die ich ja auch mit 12 Jahren schon habe. Ja, ich lebe ja in dieser Welt mit diesen Eltern, in diesem sozialen Umfeld. Ich habe natürlich bewusst oder unbewusst jede Menge Thesen im Kopf. Ja. Und wenn es der Lehrerin gelingt, durch Aufgaben, die ein wenig herauszuholen oder dann zu vergleichen in der Klasse, darf ich wieder ein kleines Beispiel erzählen?
Also gerne.
Eine Lehrerin in einem Seminar sagte zu mir, ich muss meinen Schülerinnen jetzt das Ohmsche Gesetz beibringen. Da können Sie mir jetzt eine Kernidee sagen, weil die gibt's da sicher nicht. Ja, Lehrerinnen sind oft ein bisschen böse dann auf mich, wenn ich sowas...
Ja, provokativ.
Ja, und dann ist mir eine andere Lehrerin herbeigehüpft als Unterstützung und hat gesagt... Also ich mache das immer so. Es gibt ja da diesen Uri Geller, diesen Löffelverbieger. Und manche kennen ihn und die nicht kennen, denen erzähle ich von diesem Uri Geller, dem Löffelverbieger. Und das ist so spannend. Weißt du, Benedikt, wer das ist?
Ja, ja.
Ja? Das ist so spannend, dass sie sich dann merken, das Ohmsche Gesetz heißt Uri, U ist R mal I. Mhm. Dann habe ich geschaut, wer ich war, wusste das nicht. Oder nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, aha, ich frage mich jetzt, wie erkenne ich jetzt, wenn ich weiß, U ist R mal I, ich weiß sofort, wie ich das berechnen kann. Ja, habe ich U und R gegeben, kann ich es I berechnen und so. Ja, das habe ich in Mathematik gelernt. Aber irgendwie verstehe ich trotzdem noch nichts vom Ohmschen Gesetz. Ja, also eine Kernidee ist der Uri Geller nicht. Aber das soll ein Beispiel sein.
Der Uri Geller wäre für mich die Kernidee, es ist etwas Unerklärliches.
Ja, genau. Das ist für was anderes, genau, Benedikt, für was anderes die Kernidee, aber nicht fürs Ohmsche Gesetz. Ja? Aber natürlich kann ich Kinder fragen, das weiß ich jetzt, ich bin, also da können jetzt Naturwissenschaftler vielleicht sagen, was erzählt die Cosme da, aber ich weiß zum Beispiel an einem Zigarettenanzünder, ja, im Wohnmobil, da kann ich so ein kompliziertes Ding wie ein Handy aufladen, wie einen Laptop aufladen, aber wenn ich einen Haarföhn anstecke, dann geht das gar nicht. Oder er macht und föhnt.
Du sprichst aus der Praxis.
Ich spreche. Also, lass doch die Kinder da mal erklären, was glaubst du, was ist da los? Ja? Warum kann das so sein? Und wenn es jetzt nicht für einen Widerstand ein Beispiel ist, dann ist für ein anderes physikalisches Phänomen ein Beispiel.
Aber, also Praxisanwendung des ja, Ohmschen Gesetzes.
Aber man weiß nicht, was 30 oder seien es nur 20 Kindern einfällt, wie das gehen könnte. Mhm. Und ich verspreche allen Lehrenden, dass da höchst Interessantes herauskommt, weil Kinder ja große Fantasien haben und sich zur Welt Gedanken machen. Und ich habe das schon vielfach erlebt, dass ich selber bass erstaunt war, was diesen Kindern alles einfällt. Und wie wir das dann nützen können und sozusagen mit der Kirche ums Kreuz dann doch zum Kern hinkommen. Aber dann ist die Selbstbestimmung dabei gewesen, die Partizipation dabei gewesen, das Selbstwirksamkeitserleben, wie ich zuerst gesagt habe, dabei gewesen. Und ich kann auf mehr Selbstverantwortung auch dann hoffen.
Und das ist ein Teil, das wirklich als Methode, als Überzeugung Teil des Lernprozesses und des Lernens und der Lerninhaltvermittlung auch besteht. Ja, ich habe nämlich die ganze Zeit, in mir jetzt ist der Gedanke gekommen, und das ist ein Wort, das mich sehr aufregt in anderen Zusammenhängen, das Gefühl geben.
Ja.
Also weißt du, das hört man an vielen Stellen,
ja,
also sei es jetzt in der Schule, sei es in der Gesellschaft, sei es in der Politik, wir müssen den Menschen das Gefühl geben,
dass wir sie ernst nehmen.
Ja, dass wir sie verstehen,
ja,
dass sie selbstverantwortlich sein können.
Ja.
Und in mir ist jetzt ständig dieser Satz bei deinem Beschreiben gewesen, das braucht eben mehr als nur das Gefühl geben, dass man im Unterricht den SchülerInnen das Gefühl gibt, sie sind auch selbstbestimmt, selbstverantwortlich, und sie können mitbestimmen.
Das ist immer dann noch eine Taktik. Ja, das Gefühl geben ist eine Taktik, dass sie vielleicht dann lieber lernen, aber es ist noch nicht echte Mitbestimmung.
Eine kosmetische Taktik.
Es ist kosmetisch.
Ja. Ja.
Na wirklich wahr, das ärgert mich auch. Und das möchte ich vielleicht noch sagen, weil du gemeint hast, eine Methode. Das Interessante ist, es gibt in Österreich, ich glaube, er hat sich auch verbreitet in andere deutschsprachige Länder, einen Herrn Klippert heißt er. Mir fällt jetzt der Vornamen nicht ein, Heinz, weiß nicht. Der hat Jahre Seminare gehalten und jede Menge Methodenbücher verfasst zu dem Thema Eva. Also das hieß schon immer ein Eva-Seminar, ein Eva-Kurs, Eva-Bücher, eigenverantwortliches Arbeiten. Und da gibt's, ich weiß nicht, wie viele Bände an Büchern mit lauter Methoden, die Schülerin und den Schüler in die Eigenverantwortung ziehen.
Weißt und dem so? Lehrer natürlich die Hilfe geben, die Methode anzuwenden.
Genau, zum Beispiel zum Lernen, 10 Karikaturen, such dir eine aus, die auf dich zutrifft und schreib darüber, aber auch zur Mathematik in allen Gegenständen. Und die wurden viel, also der Herr Klippert hat angeblich ganz viel Geld verdient, weil er auch wirklich durch die Lande gezogen ist und diese Bücher alle verkauft hat. Trotzdem werden sie, da habe ich auch oft mit einem Verantwortlichen für die Klippert-Geschichten diskutiert, werden zwar dort und da nette Methoden angewandt, aber sie kommen nicht in die Einstellung hinein der Lehrenden. Ja? Das ist oft, oder ich weiß nicht, wo jetzt diese Bücher sind, ob die noch angewandt werden, aber bei meinen 12 Enkelkindern ist das eigenverantwortliche Arbeiten bei ein oder zwei tollen Lehrerinnen und Lehrern da, aber bei der Mehrheit nicht.
Was, um dem auf die Spur zu kommen, was macht denn eigenverantwortliches Lernen aus, beziehungsweise was sind denn die Teilaspekte? Also ich habe jetzt bei dem letzten Beispiel mit den Karikaturen die Auswahl. Also die Möglichkeit, genau, dass du auswählen kannst.
Das ist eine wertvolle Methode, die schon eine Eigenverantwortung und ein Gefühl von Selbstbestimmung, schon auch eine echte Selbstbestimmung geben
ermöglichen
kann.
Natürlich, ja. Ermöglichen. Weil ich habe ja die Wahl.
Ja.
Also es ist nicht nur Gefühl, sondern ich kann mich ja zwischen A, B, C oder wie auch immer entscheiden.
Ja.
Was sind andere Aspekte?
Ja, andere Aspekte. Meine Lehrerin interessiert sich dafür, was ich denke und will das von mir wissen. Thesenbildung der noch nicht wissenden Schülerinnen, ja, weil Unverständnis ist die Norm der Lernenden, sonst brauchen sie eh nichts lernen. Ja. Und es interessiert mich zum Beispiel, drücke aus in Wort und Schrift, ja, irgendwie drücke aus, zum Beispiel in einem naturwissenschaftlichen Fach, wo glaubst du, ist für dich das Wissen wichtig, meinetwegen über Widerstand in elektrischen Geräten? Wo könntest du dir da deinen Zugewinn vorstellen?
Also die Anwendung für deine persönliche Praxis in dem Fall oder für dein Leben. Ja?
Oder wenn ich sage, was würdest du dem Bundespräsidenten oder einem Ministerium vorschlagen, dem Bildungsministerium, wenn 1 Milliarde Euro ausgeschüttet wird für eine bessere Bildung der 15- bis 19-Jährigen oder 16- bis 19-Jährigen, was würdest du da vorschlagen? Oder mache zusammen mit 5 anderen einen Plan, wie würdest du Gelder einsetzen für, von mir aus, Verhinderung von Drogenmissbrauch, sowas. Ja, das wäre auch eine Methode, tatsächlich die Thesen von Schülerinnen und Schülern zu erfragen.
Aber auch ein Interesse dafür zu haben.
Und dann ein Interesse, ja, da kommt dann natürlich auch das Interesse, weil was, er hat ja mehrere
Fragen. Nein, auf beiden Seiten. Ja. Also die Lehrende braucht es, muss das nicht nur das Gefühl sein, dass ich daran interessiert bin, was du lernen wirst oder was du dich beschäftigst, sondern wirklich das Vermitteln als Grundhaltung und natürlich dann setzt sich das fort im Interesse haben der Lernenden. Ja,
ja, sonst, wenn wir so bei den heutigen Schülerinnen und Schülern sind, wirkt ja das eh nicht. Ja? Also wenn
die Schülerinnen, erreichst du dann gar nicht mehr.
Ja, wenn sie da was aufschreiben, dann schreiben sie halt das auf, was sie glauben, dass ich hören möchte. Ja? Also Schülerinnen müssen spüren, meine Lehrerin interessiert sich tatsächlich für das, was ich denke. So, ich möchte dich verstehen, sage ich als Lehrende. Ja? Und darum ist es mir wichtig, was du denkst zu diesem Thema. Ja? Oder wenn so viel geschimpft wird über die vielen Migranten, schreib 3 Dinge auf, die du für schwierig hältst an einer starken Migration, und schreib 3 Dinge auf, wo du denkst, das ist eine Chance für unsere Gesellschaft. Natürlich bin ich eine Didaktik, natürlich habe ich auch Werte zu vermitteln. Ja? Ich sage nicht nur, schreib auf, was alles schlecht ist, sondern unbedingt setze ich dann dazu auch drei Dinge, was möglicherweise eine Chance für uns ist.
Ja, und das ist ja auch deine Verantwortung als Lehrende, auch einzuordnen und natürlich auch weitere Aspekte einzubringen, also auch für eine Ausgewogenheit zu sorgen. Du bist dann die Expertin, die natürlich die Unwissenden, das ist vorher so genannt, dann ja auch hilft, den Blick zu erweitern und ein größeres Ganzes zu sehen und vielleicht manchmal auch notwendigerweise zu relativieren.
Genau. Einfach dann, oft kommt die Relativierung, das ist ja das Schöne, von den anderen, die auch in der Klasse sind. Mhm, ja? Bei mir hat sich mal eine 12-Jährige so an die Brust geklopft und hat gesagt, und das alles, also Auto und Handy und Wohnung, und das alles kriegen die Ausländer von unserem Steuergeld. Natürlich, mit diesen offenen Fragen kommen auch immer die Ansichten der Eltern herein. Ja, da hast du alle Werthaltungen in der Klasse.
Auch eine gewisse Neiddebatte, was die Grundversorgung anlangt.
Und dann kommen es halt andere, weil sich jedes Kind diese Frage gestellt hat und beantwortet hat. Dann haben wir eben in der Klasse 10 verschiedene Haltungen zu dieser Thematik. Und ich kann dann noch Schriften hereinbringen oder Gesetzesvorlagen oder, um halt auch das auf ein, sagen wir jetzt mal unter Anführungszeichen, wissenschaftliches Niveau, also auf etwas, was stimmt, bringen. Ja,
einen gewissen Faktencheck zusätzlich einbringen.
Über die Vermutungen hinaus.
Und auch ein Faktenwissen. Und manche Dinge werden halt gar nicht berücksichtigt oder die weiß man ja auch nicht. Eben was dann bei Fakten, zum Beispiel gesetzliche Vorgaben, Regelungen oder gesellschaftliche Vereinbarungen anlangt.
Ja, aber Benedikt, du arbeitest ja doch auch so, wenn du deine wunderbaren Projekte machst, wo du mit 200 Schülerinnen und Schülern arbeitest, sitzt du auch nicht alleine vorne und hältst dann Vortrag.
Das wäre für manche Vorstellungen vielleicht sogar das Einfachste.
Ja, aber den Schülern ist fad.
Das ist schon klar. Deswegen mache ich es ja anders. Aber also du sprichst da von den EU-Jugenddialogen.
Ja.
Und es ist natürlich, ich habe es da gemerkt, weil wir sind ja da, gehen ja an die Schulen. Wir brauchen natürlich auch die Beteiligung der Schule oder überhaupt der Bereitschaft, dass sie den Raum und die Ressourcen und natürlich auch die Zeit zur Verfügung stellen und kommen eben nicht mit ExpertInnen, die in dem Fall zum Beispiel eben über die Europäische Union reden. Und ich sage es sarkastisch, und die SchülerInnen dürfen dann ein paar Fragen stellen. Ja? Und dann wird es eingeordnet. Da ist ja genau wieder dieses selbstbestimmte, selbstverantwortliche Lernen. Ehrlich gesagt, ich versuche es tatsächlich anzuwenden, weil das Konzept sieht ja vor, dass wir die jungen Leute, die SchülerInnen aufs Podium setzen, als Expertinnen, wenn man das so will. Also ganz konkret sieht das so aus, dass ich junge Menschen einlade oder über die Schule, sich ein Thema zu wählen aus einem gewissen Spektrum.
Das sie interessiert.
Das sie interessiert, das sie anspricht. Es geht ja nicht um ein Referat oder einen Vortrag, sondern ich möchte ja bitte ja darum eine eigene Einordnung oder auch Fragen dazu und ein persönliches Anliegen damit auch zu verknüpfen und dazu ein Impulsstatement von 2 Minuten zu halten. Und ich bin selber sehr beeindruckt, weil es hat erstens Überzeugungsarbeit gebraucht, dass wir das so machen.
Bei den Lehrerinnen und Lehrern und bei den
Schulen? Ja, auch bei den Schulen vielleicht noch einfacher, aber auch die Institutionen, also die mich beauftragen, da natürlich das zu machen.
Kann ich mir gut vorstellen,
Weil es natürlich, da stellen sich die Fragen, ja, aber die sind ja keine ExpertInnen, also, und die sprechen dann vor 150, 200 SchülerInnen, wie soll das gehen, ja? Aber dazu sind wir ja auch da.
So ist's.
Also ich als Moderator gehe dann natürlich etwas weiter, als nur jetzt Moderator zu sein und das Wort zu geben, sondern auch mit einer Kollegin von der Europäischen Kommission ordnen wir natürlich ein und geben dann natürlich auch die Fakteninformationen. Aber unter diesem Beispiel meine ich, dass auch sichtbar wird, was du ausgeführt hast. Erstens, dass der junge Mensch sich selber ein Thema wählt und sich mit dem Thema auseinandersetzt, das Thema reflektiert, vorbereitet, dann präsentiert auch den anderen. Wir haben den Effekt, dass die SchülerInnen im Saal, und das ist das erstaunende Feedback, das ich dann oft von der Schulleitung zurückbekomme, dass 200 Schüler so aufmerksam sind, wenn es ein eigener jemand aus ihren Reihen da plötzlich am Podium spricht. Aber es hat natürlich, ich nenne es, einen fantastischen Multiplikationseffekt. Weil der junge Mensch setzt sich damit auseinander. Der spricht ja dann schon ganz anders im eigenen Umfeld mit Freundinnen und Freunden, mit dieser Auseinandersetzung, mit der Erfahrung, dann auch am Podium zu sein. Und dann binde ich natürlich alle SchülerInnen ein, möglichst das sich auch einzubinden. Und wenn man das jetzt so vergleicht auf der Waage, ein Vortrag, wo ich einen, wenn er denn gut präsentiert ist, wunderbar. Manchmal ist er auch stinklangweilig. Aber zur Eigenbeteiligung und zur, ja, ich sage jetzt, Selbstverantwortung, auch da sich selbst einzubinden, bin ich einfach überzeugt, ist der Mehrwert viel, viel größer, als ich habe nur eine Berieselung. Und da wären wir ja eigentlich eben bei dem, ich sage dir, wie es geht und du hast es gefälligst so anzunehmen.
Ja, ja. Ich persönlich als erwachsene und hoffentlich auch gebildete Frau habe schon gern Vorträge, aber ich merke auch, wie oft ich mich wegschalte, wenn ich etwas anhöre. Mhm. Ja, weil das einfach das menschliche Gehirn so ist. Ja, kommt mir etwas anders in den Sinn oder. Also ich halte sehr viel von dieser Partizipation und anders geht's nicht. Mhm. Und wenn ich mir vorstelle, was alles gemacht wird, wenn es um irgendeine Abstimmung geht in Österreich, jetzt gehe ich auf die politische Ebene, da denke ich dann jedes Mal, wir brauchen Bildung, 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 Bildung. Ja, weil einfach, nehmen wir an, wir würden jetzt in Österreich einfach abstimmen für oder wider die Todesstrafe. Ich bin gar nicht sicher, ob das gegen die...
Aber ein aktuelleres Beispiel wäre zum Beispiel die Neutralität.
Ja, genau,
die Neutralität. Und das ist ja, da beschreibst du wirklich ein Phänomen, weil diese Abstimmung wird es nicht geben. Und das hat verschiedene Gründe. Ja. Weil es nicht einmal erstens einmal schon die Diskussion über das Thema gibt und die auch verhindert wird. Und ich verstehe es auch, warum es verhindert wird, ehrlich gesagt. Das hast du gemeint mit dem Abstimmen. Ich muss ja auch etwas darüber wissen. Eben. Und ich brauche zuerst einmal die Information. Das wird ja oft unterstellt und auch beim Thema Schule ist das auch, glaube ich, ein Argument und das ist im Gesellschaftlichen genauso, dass man oft das Gegenargument bringt. Es kann keine Selbstbestimmung geben, oder vielleicht sogar Mitbestimmung, weil du ja das Fachwissen noch gar nicht hast.
Genau.
Also es ist so ein Totschlagargument, dass man dann anführt, naja, das geht ja alles gar nicht, weil du musst ja vorher genauso viel wie ich als Experte wissen, damit du überhaupt die Kompetenz hast, mitzubestimmen. Und ich glaube, die Wahrheit liegt dazwischen. Ja? Also natürlich muss ich Bescheid wissen, wenn ich über etwas abstimme, worum es da überhaupt geht und muss mich damit beschäftigen.
Ja, aber nur genau, das ist der Kern, was du jetzt gesagt hast. Es muss irgendjemand, in meinem Fall die Lehrerin, der Lehrer und sonst PolitikerInnen, die Drainage legen. Ja? Natürlich kann ich nicht, wenn ich mich nicht auskenne, über Neutralität abstimmen. Aber mich interessiert ja das ganze Thema gar nicht. Ja? Mhm. Es muss zuerst einmal passieren, dass mich das Thema interessiert, dass ich weiß, wie wichtig es ist. Mhm. Oder ist es brisant oder ist es nicht brisant? Und redet es nur den feigen Menschen das Wort, die sagen, lieber heute mir außer. Oder gibt es da auch noch andere Aspekte, die man bedenken kann und muss?
Also, was du beschreibst, ist ideale politische Kommunikation, wo es nicht nur darum geht, dass wir sagen, so, wir haben repräsentative Demokratie, ich bin von dir gewählt und ich agiere für dich, du hast eh keine Ahnung, ich mache alles gut und du wirst schon sehen, alles, was ich mache, ich verspreche dir das auch, wird alles gut sein.
Hat eh auch was für sich, aber der Parlamentarismus, ja.
Naja, nein, aber das ist auch falsch verstanden, weil es hört ja trotzdem nicht beim Abstimmen bei der Wahlurne auf. Wir wissen, dass Umfragen, Volksbefragungen, also jetzt die Umfrageergebnisse natürlich auch Politik bestimmen. Jeder möchte, jede Politikerin möchte wiedergewählt werden, also richtet sich auch nach der Volksmeinung. Aber, und das kritisiere ich, dass eben genau diese politische Kommunikation, das Vermitteln, das Erklären, und ich würde da die unterschiedlichen Stufen sehen, nämlich zuerst einmal die Faktenbeschreibung oder Situationsbeschreibung, die Information, worum geht's überhaupt? Warum ist das Thema jetzt relevant und wichtig und braucht eine Entscheidung und eine Auseinandersetzung? Also das wäre mal die erste Stufe. Die zweite ist dann auch zu erklären, vielleicht das ein Fachwissen, Hintergrundinformationen zu geben, Zusammenhänge aufzuzeigen und dann als drittes die Handlungsoptionen auch zu zeigen und die dann eine Entscheidung sind. Aber was wir halt oft im politischen Diskurs und im Geschehen haben, es ist ein Sammelsurium, es wird populistisch, es gibt ein Dafür oder Dagegen und es ist völlig wurscht, was du für eine Meinung hast. Also in unseren Köpfen ist ja noch immer die Brexit-Entscheidung so ein Trauma. Und da wissen wir, wie populistisch das abgelaufen ist. Ja. Also einfach pro oder contra Brexit. Und eine Differenzierung, welche Fragen, die alle dahinter stecken, wo Vorteile sind, wurde da, also ich verkürze jetzt natürlich, möchte auch nicht Unrecht tun, aber das ist meine Beobachtung, meistens im politischen Diskurs, auch im Wahlkampf, wird sehr polarisiert, wird sehr, sehr populistisch gemacht und sehr plakativ. Es sind die Überschriften und die wenigsten setzen sich dann eigentlich mit den Details auseinander. Und entlass mich das noch sagen. Und ich glaube, dass es gar nicht notwendig ist, das ist ja auch dann wieder ein Argument dagegen. Ich weiß, es kann sich nicht jeder mit allen Themen auseinandersetzen. Es kann nicht jeder ein Experte im Hinblick auf Klimawandel sein. Es kann nicht jemand ein Experte bei der Transformation sowohl jetzt unserer Arbeitswelt als auch unserer auch der Technik und so weiter sein. Oder dann, keine Ahnung, für irgendwelche Verteidigungsfragen und so. Aber Politik hat die Verantwortung, es schlüssig zu machen.
Genau.
Und das, was ich beschrieben habe, zu versuchen.
Genau. Ich natürlich als Schulfrau denke dann immer, welche Art von Bildung ist erforderlich, dass das möglich ist. Und wenn ich mir vorstelle, wenn du zuerst das Thema Neutralität genannt hast, meine Schülerinnen und Schüler müssen erlebt haben, wann mische ich mich ein, wann halte ich mich raus, wann muss ich mich einmischen. Und das ist an den ganz normalen alltäglichen Dingen in 12 Schuljahren kommt das immer wieder vor, sozusagen parteiisch zu sein oder unparteiisch zu sein, which is which, wann brauche ich was, das ist für mich ein ganz wertvoller Beitrag zur Selbst- und Sozialkompetenz, der im Laufe eines Schullebens für eine Schülerin oder einen Schüler wahrscheinlich 100-mal vorkommt. Und wenn das auch einmal Thema ist in der Schule, ist da schon ein bisschen der Weg geebnet? Wie schaut das jetzt im Großen aus? Mhm. Wie schaut das aus, wenn es um Staaten geht? Das ist ja.
Aber es lässt sich ja alles gut vergleichen, weil die Strukturen sind ähnlich.
Ja.
Und wenn du eben beschreibst, und ich würde schon auch da die These anführen, dass Selbstverantwortlichkeit oder auch Mitbestimmung, es hängt auch davon ab, ob ich dieses Recht einfordere. Und ich glaube, das gehört auch zur Selbstverantwortung dazu, dass ich, weil du jetzt gerade beschrieben hast, wann sollen die Schülerinnen zu dem Thema, wann kommt der Aufschrei?
Ja.
Wann beobachte ich nur etwas, lasse ich etwas zu und wann kommt der Moment, wo ich auch aufstehe? Und diese Kompetenz, die muss man natürlich auch lernen, die wird auch im Unterricht hoffentlich vermittelt durch diese Methoden.
Das fordere ich, ja, in unserem Podcast wird das immer wieder vorkommen.
Absolut. Und das ist ja auch, das lernt man ja eben auch durch die Methode, dass ich die Wahl und die Selbstverantwortlichkeit überhaupt erst einmal bekomme. Da trainiert man ja das, dass ich dann nicht, ich sage es jetzt einmal so, das Lernen und lebenslanges Lernen nicht, es wäre fatal, wenn das Ergebnis ist, ich kann eh nichts ändern.
Ja, aber das haben wir heute, die Situation.
Ja, die meisten Menschen sagen, und das ist jetzt auf die Politik bezogen, ich würde sagen, es gibt auch einen negativen Beispiel, auch Beigeschmack für die Schule, dass die Grundhaltung ist, es fragt mich eh keiner.
So ist es, ja.
Und ich kann auch nichts mitbestimmen und ich kann vor allem schon gar nichts dran ändern. Und dann werde ich zum Opfer. Dann werde ich zum Opfer des Schulsystems, ich werde zum Opfer in der Gesellschaft und ich werde zum Opfer im Staat, in der Politik, weil ich ja eh nicht gefragt bin.
Genau.
Ich sage jetzt zynisch, ich nicht einmal das Gefühl bekomme, geschweige denn
echt
das Recht.
Ja, ja. Und deswegen ist es ja für mich so wichtig, ich werde ja da überhaupt nicht müde, das immer wieder zu betonen, dass man das einfach von Geburt an, aber schon in den ersten Einrichtungen, am besten schon bei den Eltern, aber da kann man es nicht voraussetzen, aber im Kindergarten und in der Schule einfach lernen muss. Ein Mensch, der erlebt, dass er selbstwirksam sein kann,
liebe Elsbeth, Selbstwirksamkeit, schlüssle dieses Wort auf.
Mein Selbst, mein Ich kann etwas bewirken. Sozusagen, ich kann wirkmächtig sein, wie es in der Philosophie heißt, oder wie ich es beim Konrad Paul Liessmann immer wieder höre. Ich muss erleben, ich kann was.
Das ist ganz aber diese Selbstwirksamkeit, also der Begriff, wirkt auf mich nämlich in zwei Richtungen.
Ja.
Es hat eine Eigenwirkung und es hat eine Fremdwirkung.
Genau, so ist es. Darum wurde dieser Begriff gewählt. Ja, ich sage da einen vorhandenen Begriff nach, was also auch eingefordert wird, dass nicht ein Kind sozusagen oder ein junger Mensch sich so durchgeschleust durch die Schule erlebt und die Wege halt so geht, mit mehr oder weniger Groll, sondern auch spürt, ich bin ein Teil von dem Ganzen. Ja? Mhm. Und dann kann ich auch meine Wege finden, später als Erwachsener, wo ich halt dann doch was beitragen kann. Weil das Gefühl kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass ich da stehe, ja, wie zum Beispiel mir jetzt angesichts der zwei Kriege gehen, die wir da jetzt unserem Bildschirm, die wir jetzt erleben. Ja. Was kann eigentlich ich machen, außer dass ich halt für mich selbst irgendwie schaue? Oder es fallen mir dann schon auch wieder Dinge ein, weil ich das halt auch gelernt habe über all die Jahre. Aber ich glaube, dieses Ausgeliefertsein höheren Mächten, das so viele Menschen auch haben als Erwachsene, dem könnte man schon ein bisschen was entgegensetzen mit einer guten Bildung von Anfang an. Mhm. Aber da bin ich jetzt sehr im utopischen, idealistischen Bereich.
Benedikt. Aber ich möchte das total unterstützen, weil man sagt zwar immer, wenn man beobachtet, dass es zu mehr Rechtsruck kommt, dass es zu mehr Populismus kommt, dann und auch zu mehr Polarisierung, dann sagt man, ja, wie kann man dem entgegenwirken? Durch Bildung. Aber das ist oft dann auch so einfach ein Argument dahergesagt, ja, durch Bildung. Aber ja, was heißt das?
Was heißt
das? Und du hast es jetzt eigentlich ganz konkret beschrieben, ja, dass diese Selbstwirksamkeit schon eine Kernkompetenz, ein Schlüssel ist, der hinter...
Von Geburt an.
Ja, absolut. Und auch durchs ganze Leben, also lebenslanges Lernen ist auch mit dieser Selbstwirksamkeit verbunden. Und ich denke, es ist sogar die Basis für Demokratie oder für Demokratieverständnis.
Sicher.
Weil es einfach nicht ein One-Way ist, sondern es ist immer eine Wechselwirkung.
Und für Eltern, wenn man ganz zurückgeht, für Eltern ist das natürlich auch oft schwierig. Ich weiß das auch aus eigener Erfahrung. Wenn ein Kind 5-mal probiert, auf eine Stufe hinaufzusteigen und es probiert es 20-mal und erst beim 21. Mal gelingt, dann hat das Kind Selbstwirksamkeit erfahren. Wenn die Mama oder der Papa oder der ist ja wurscht, wer herbeispringt und schon beim 2. Mal es nimmt und hinaufhebt, ist eben diese Chance irgendwie dann
natürlich
weg. Ja? Und so, oder es war für mich sehr schwierig und ich habe es auch oft nicht zusammengebracht. Wir hatten zum Beispiel, im Unterschied zu meinen Eltern, haben wir das Geld gehabt, dem Kind ein neues Fahrrad zu kaufen. Mhm. Wie schön wäre es gewesen, wir hätten es als Eltern zusammengebracht, zum Beispiel zu sagen, die Hälfte für das Fahrrad kriegst du von uns und bei der anderen Hälfte schaust du, wie kannst du dir dieses Geld beschaffen, also beschaffen, nicht, also verdienen in irgendeiner Form mit Dienstleistungen dort oder da, dann hätte der junge Mensch ganz anders auf sein Fahrrad geblickt, dass er sich sozusagen im Schweiße seines Angesichts da angeschafft hat. So hat er es halt von den Eltern, die es sich leisten konnten, bekommen. Mhm. Ich nenne absichtlich dieses schwierige Beispiel. Ich habe oft auch da mit meinem Mann darüber diskutiert, warum wir das nicht so richtig zusammenbringen. Ja, wir mussten es alle. Also wir haben uns zu Hause selber wirklich alles selber verdienen müssen, aber die Eltern haben es nicht gehabt.
Aber das hängt natürlich ganz unterschiedlich auch heute sowieso von sozialen Möglichkeiten ab. Und da geht es halt dann auch weiter, wie kommt man denn dann zu dem Geld? Aber ich verstehe, was du damit andeutest.
Selbstwirksamkeit.
Ja, ja. Und es ist auch das Erleben, dass es einfach nicht alles fällt vom Himmel, sondern es ist meine eigene Beteiligung. Ich bin ein Teil von dem Prozess.
Und ich bin stark. Also Selbstwirksamkeit macht ja auch stark und mutig. Mhm. Ja. Und wir haben ja oft das Gefühl, wir haben es mit schwachen Menschen zu tun. Ja,
ja, und auch mit frustrierten und eben resignierenden Menschen. Und das finde ich dann eigentlich das Furchtbare, eben wenn ich dann sage, ich kann eh nichts dran ändern. Und da kommt eben der Frust dann zum Opfer. Und genau das muss man aufbrechen. Also Elsbeth, Selbstwirksamkeit, diesen Begriff, ich danke dir, den nehme ich mit.
Danke dir, Benedikt.